Einen gesegneten Sabbattag, liebe Geschwister. Ich war schon länger nicht mehr hier. Es scheint so, als wäre ich eher so eingeteilt gewesen, dass ich alles andere abgedeckt habe, bis nach Bayreuth und Amberg und alles andere. Nur hier so um diese Umgebung war ich schon länger nicht mehr. Ich möchte euch eine kleine Einstiegsfrage oder eine kleine Einstiegsthematik vorstellen. Stellt euch vor, ihr habt ein Bild zu Hause an eurer Wand und ihr habt ein schlechtes Bild daneben. Ihr könnt das Gute vom schlechten Bild unterscheiden. Jetzt kommt die Frage. Was ist der Unterschied zwischen etwas Falschem und einer Fälschung? Was ist der Unterschied zwischen etwas Falschem und einer Fälschung? Ja, bitte?
Also falsch ist das Gegenteil vom richtig.
Aber richtig.
Fälschung ist das, was man, also das Richtige will ein bisschen anders.
Richtig. Also man hat ein Bild an der Wand und man hat das gleiche Bild an der Wand mit einer kleinen Veränderung. Und diese kleine Veränderung macht aus dem identischen Bild eine Fälschung. Ja, bitte?
Die Hand, die das Original gezeichnet hat,
ja?
Das macht das Bild original und teuer.
Dankeschön. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss natürlich auch an das Bild ganz nah rangehen, um zu schauen, was ist das Richtige und was ist das Falsche. Wir leben in einer Zeit, finde ich, wo das, was richtig und das, was falsch ist, so miteinander verwoben wird. Das heißt, es gibt aktives Böses innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und so wie ich mitbekommen habe, innerhalb und außerhalb der Grenzen gesunden Menschenverstandes, die diese beiden miteinander vermischen wollen. Sodass es nur noch Graustufen gibt. Mit dem Ziel, Wahrheit zu relativieren. Keine klaren Linien in Familie. Keine klaren Linien in Erziehung. Keine klaren Linien in Ehe. Keine klaren Linien im Ehebett. Keine klaren Linien in der Sexualität. Keine klaren Linien im Gottesbild, keine klaren Linien in meiner persönlichen Beziehung mit Gott. Das alles, was einmal Wahrheit war, ist heute relativ. Das ist eine Graustufe, das ist eine Zone. Das ist eine Zone, da möchte keiner rein. Es ist eine Zone, in der man sich ungern mit dem anderen unterhält, und das macht auch Distanz, und das will man ja. Man möchte den Menschen von dem anderen Menschen distanzieren. Denn was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wahrheit ist eine Frage der Definition. Es kommt darauf an, wie du Wahrheit definierst, und das ist dann Wahrheit. Eine neue Ordnung soll auf den Tisch. Ein neues Ground Zero und die Basis dafür eine neue Moral. Und diese Moral soll neu festgesetzt werden. Und die Frage ist, ob wir da als Siebenten-Tags-Adventisten mitmachen. Und dann ist die Frage tatsächlich, die der Bruder heute Morgen gestellt hat, warum sind wir hier in der Sabbatschule? Eine gute Frage. Was ist die Motivation, hier zu sein? Sind wir wegen der Wahrheit hier? Sind wir, weil unser ganzes Leben hier sind? Mögen wir die Gemeinschaft und wir wissen einfach nicht, wo wir anders hingehen sollen. Wir sind hier unser ganzes Leben. Wir haben unsere Berufung hier. Wir sind berufen, die Kinder zu erziehen. Oder was auch immer. All das sind nur Zusätze. Das ist nicht die richtige Motivation. Du bist hier, weil dich Gott berufen hat, hier zu sein, und du hast Ja gesagt. Einen anderen Grund gibt es nicht. Und dann kommen deine Verantwortungen. Weil du zu Hause alleine bist und nicht alleine sein willst und du kommst in die Gemeinde, das ist ein guter Grund, aber vielleicht für deine mentale Gesundheit, aber es ist nicht der richtige Grund. Lass uns aufschlagen, 1. Mose, Kapitel 3, und hier den Vers 15. 1. Mose, Kapitel 3, und hier den Vers 15. Und hier sagt es, wir kennen den Text, hier sagt es, und ich will Feindschaft setzen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Ich will Feindschaft setzen. Was ist Feindschaft? Feindschaft ist keine Neutralität. Feindschaft ist Krieg. Und ich frage mich, weil der Feind, der führt einen Krieg. Und er führt einen Krieg gegen uns. Und er kämpft um jeden Zentimeter. Und diesen Krieg spürt man. Man spürt ihn zu Hause. Man spürt ihn in der Arbeit. Du spürst ihn, wenn du einkaufen gehst. In deinem persönlichen Leben. Du spürst ihn, wenn du dich hinkniest. Du spürst ihn, wenn du das Gute tun willst. Wenn du dich für das Gute entscheiden willst, da ist ein Krieg und da ist eine Macht, die gegen dich kämpft. Oder diese Macht kämpft nicht gegen dich, dann solltest du dir Sorgen machen. Und dieser Feind ist in einem Krieg verwickelt und er führt Krieg, unerbittlich. Um jeden Zentimeter. Wir sind in einem Krieg verwickelt. Und die Frage ist, ob wir Krieg führen oder uns eher neutral verhalten oder nach Kompromissen suchen. Vielleicht führen wir Krieg, aber nicht gegen unsere Sünden oder gegen Satan, sondern wir haben Krieg in Familien. Wir haben Krieg gegen den Ehepartner, gegen die Ehepartnerin. Wir haben Krieg gegen unsere Kinder und die Kinder gegen uns. Vielleicht führen wir solche Kriege. Und vielleicht sollten dort, wo wir vielleicht Antwort sein sollten für diejenigen, die Kriege führen, sind wir eigentlich ein Problem. Wir sollen Licht sein für die Menschen da draußen und nicht ein Problem. Heute ist jeder Ehepartner ist heute ein Problem für die Ehefrau. Und die Ehefrau ist ein Problem für den Ehemann. Und die Kinder ist ein Problem für die Eltern. Und die Eltern sind ein Problem für die Kinder. Aber wir sollen ja Licht sein, wenn wir schon über Missionen sprechen. Wir sollen Antwort sein, nicht ein Problem. Eine Nichte kam mal nach Hause zu einer Schwester, zu der Schwägerin der Mutter, und sie sagte zu ihr: Liebe Tante, ich gehe jetzt in die Welt. Und dann fragt die Tante sie: Ja, warum gehst du in die Welt? Und sie sagte: Naja, meine Eltern haben keinen Sieg. Unsere Freunde in der Gemeinde haben keinen Sieg. Unsere Lehrer in der Schule haben auch keinen Sieg. Dann ist es ja genauso gut, wenn ich in die Welt gehe. Es gefällt mir dort sowieso besser. Und dann kann ich einfach meinen störrischen Charakter freien Lauf lassen. Weil warum bin ich dann in der Gemeinde, wenn es keinen Sieg gibt? Und wir können die Jugend nicht halten. Und Paulus hat ganz klar gesagt, unser Krieg ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und anscheinend kämpfen wir immer noch, anscheinend führen wir immer noch einen Krieg gegen Fleisch und Blut. Das ist der falsche Krieg. Solche Kriege reihen uns in die Ränke Satans ein und wir gehen in die Gemeinde und gehören nicht Gott. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, hat Paulus gesagt. Wir können den Krieg um uns herum nicht verändern, denn es ist ja nicht wir, die wir die Feindschaft setzten. Wir können an der Feindschaft teilhaben zu Satan oder nicht. Die Feindschaft ist aber da. Diese Feindschaft hat Gott gesetzt, wie der Bruder gesagt hat, der Autor. Die Feindschaft ist da. Wir können daran teilhaben als Zeugen oder weggehen. Oder wir spielen Pilatus. Wie hat Pilatus Krieg geführt? Pilatus hat gesagt, naja, ich weiß, dass er unschuldig ist, aber ich bin neutral, ich halte mich da raus. Und wenn Schwester White in den großen Kampf schaut und die Ränge Satans anschaut, dann steht dort Pilatus neben Nero. Und wer war Nero? Nero war ein Monster. Und gleich neben ihm steht Pilatus. Und Pilatus hat gewusst, Pilatus hat gesagt, ich weiß, dass er unschuldig ist. Er hatte die Macht, ihn freizulassen. Ich weiß, dass er unschuldig ist. Und ich will aber damit nichts zu tun haben. Sind wir wie Pilatus? Gott hat eine Feindschaft gesetzt. Denn diese Gemeinde wurde von Gott ins Leben gerufen, um Krieg zu führen und den Krieg durch Christus zu gewinnen oder am Sieg Christi teilzuhaben. 1. auf individueller, persönlicher Ebene und dann auch auf Volksebene. Und wie führt Satan Krieg? Wo fängt er an? Bei wem fängt Satan an? Wo fängt Satan an? Schaut euch mal Daniel an. Daniel war ein Jugendlicher. Der ist nicht in Jerusalem eingefallen und hat die Stadt platt gemacht, sondern er hat indoktriniert. Er ist reingegangen, hat die Kinder der Adligen mitgenommen. Und er wollte ihnen sein Essen geben, seine Kultur essen, seine Wissenschaft, seine Universität geben. Und nachdem er die Jugend hatte, hatte er schon die nächste Generation. Und die nächste Generation würde ihm angehören, ihm folgen. Weil sie essen ja sein Essen, sie gehen in seinen Schulen, sie ziehen seine Jeans an. So hat es auch Hitler gemacht. Wo hat Hitler angefangen? Jeden 90-Jährigen, den ihr fragt, wird euch von der Hitlerjugend erzählen. Wo fangen die Katholiken an? Zum Beispiel. Schon vom Kindergarten her. Am Kindergarten. Und jeder Despot, diejenigen, die im Kommunismus groß geworden sind, unsere Schulen in Rumänien, als ich zu Generale Numero 4 gegangen bin, zu dieser Schule, innen drinnen war alle 50 Zentimeter ein Bild vom Diktator, um dich zu indoktrinieren, dich dort zu behalten in diesem System. Und du weißt, dass die nächste Generation dir gehört. Und die Jugend geht nach Hause. Und was sieht sie zu Hause? Was sieht die Jugend zu Hause? Krieg zwischen Mama und Papa.
Was hat Isaak gemacht, was Abraham auch gemacht hat? Was hat Abraham gemacht? Abraham hat den Pharao angelogen und gesagt, das ist nicht meine Frau. Weil er Angst hatte um sein Leben. Was hat Isaak gemacht? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Er hat das wiederholt. Wir führen Krieg. Wir führen Krieg. Und der Krieg ist real. Lasst uns aufschlagen, 1. Petrus, Kapitel 5. 1. Petrus, Kapitel 5. Und wir lesen hier die Verse 8 und 9. Hier sagt es, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht. Und wir sind gewöhnt, die meisten von uns sind, wie man heute sagt, old school, aus der alten Schule. Wir sind gewöhnt, klare Kategorisierung zu machen zwischen richtig und falsch. Das ist richtig und das ist falsch. Und hier sagt es, dem widersteht. Und dann frage ich, wem soll denn widerstanden werden neuerdings, wenn Schwarz und Weiß nicht mehr klar zu sehen sind, wenn zu Schwarz Weiß hinzugefügt wird und zu Weiß Schwarz. Dann wird ein sichtbarer Feind, er taucht dann unter, taucht dann wieder auf, unsichtbar, und er zeigt sich als Engel des Lichts, als Wohltäter, als Wundertäter. Besonders in Krisenzeiten taucht er dann auf und bietet etwas vermeintlich Gutes an, und die ganze Welt, arm und reich, klein und groß, folgen ihm nach. Das, was wir die letzten 3 Jahre gesehen haben, das war ein Test von wie schnell die Welt folgen kann. Das war ein Test, wie schnell die Gesetze in jedem Land kamen sie zum Einsatz. So was hat man früher noch nie gesehen. Wie schnell alle, fast alle, nachfolgen. Und er bringt dir ja was Gutes. Und du möchtest ja nicht exzentrisch sein, weil du möchtest ja deine Anerkennung vor den Menschen nicht verlieren. Du möchtest ja nicht zu den Besonderen gehören. Du möchtest eigentlich deinen Glauben in Frieden weiterleben. Aber vergiss nicht, wir sind im Krieg. Wie kann man einem Feind widerstehen, wo klare Linien, so wie wir sie kannten früher, nicht mehr existieren und langsam alles durchdringen? Sogar unsere eigenen Reihen. Welchem Jugendlichen soll ich noch heute sagen, du sollst das weiße Haar respektieren, der weiß gar nicht mehr, was das ist. Einfach nur mal hier angefangen. Einfach nur bei diesem Punkt. Respektiere das weiße Haar, der weiß gar nicht, was ich damit meine. Gott hat uns sein Wort gegeben, damit wir nicht im Dunkeln rumzulaufen haben. Das Wort Gottes definiert uns, wo und wann wir abbiegen sollen oder ob wir überhaupt abbiegen müssen. Was richtig und was falsch ist, gerecht und ungerecht, schwarz und weiß. Und eigentlich sind die Vorgaben des Wortes Gottes ganz klar und einfach. Sie sind nicht komplex, sodass wir jemanden zum Auslegen bräuchten. Die wahre Religion in Jesus Christus ist nicht kompliziert. Sie wird nur kompliziert gemacht, um rechtfertigen zu können, dass es bestimmte Instanzen gibt, die uns das übersetzen müssen. So wie im Mittelalter. Im Mittelalter gab es eine bestimmte Instanz und die haben gesagt, du verstehst die Bibel nicht. Wir haben eine eigene Fachsprache. Nur wir
verstehen das und wir sagen dir, was du zu tun hast oder was du nicht zu tun hast. Nennt mir einen Beruf heute, der eine Fachsprache hat und alle anderen haben keine Ahnung. Nennt mir heute einen Beruf, der eine Fachsprache hat und nur die kennen sich aus und wenn du nicht in diesem Beruf bist, hast du keine Ahnung. Ja?
Die Ärzte.
Ja, das ist der Halbgott in Weiß. Ja. Auf Station, wenn zu meinen Patienten der Arzt kommt und das ist ein älterer Arzt, geboren in den 50er oder 60er Jahren, heute ist der Begriff Neurologe, ja, der kommt dann zu den Patienten und der stellt sich dann vor und wir leben ja in einer Zeit, wo diese Angst vor dem Arzt es nicht mehr so gibt, aber diese alten Ärzte, die kommen dann zu den Patienten und sagen dann, dann stelle ich ihn vor, ja, Frau XY, das ist der Neurologe. Und dann sagt er, nein, ich bin der Nervenarzt. Und wenn er sagt, ich bin der Nervenarzt, dann zucken die Leute zusammen. Warum? Warum zucken die Leute zusammen? Es gibt drei Professionen, die immer recht haben. Das ist der Halbgott in Weiß, der Pfarrer und der Anwalt, die Juristen. Das sind die drei Kategorien so in der Denkkultur, in der westlichen Denkkultur, dass wenn die kommen, oder die Polizei auch, wenn die kommen, dann zuckst du zusammen und du kannst keine Entscheidungen mehr treffen. Und das siehst du an der alten Gesellschaft, die 80, 90 sind. Wenn der Arzt kommt, dann jeder von uns ist von Gott berufen und befähigt, jeder mit seiner Kapazität weiß von Schwarz zu unterscheiden. Und wir sind auch dafür verantwortlich, weiß von Schwarz zu unterscheiden. Es ist nicht nur zu unterscheiden für mich selbst, sondern im Namen des Herrn öffentlich zu unterscheiden für meine Kinder. Ich muss diese Verantwortung für meine Kinder nehmen. Ich muss eine Unterscheidung zwischen A und B machen. Für meine Kinder, für die nächste Generation. Und wenn ich einen Posten in der Gemeinde habe, eine besondere Vorbildsfunktion als Gemeindeältester, dann er. Wenn du deinen Job nicht machst, du musst für die Leute, die zu dir hier schauen und für die du das Emblem hier trägst als Ältester oder als Sabbatschulleiter oder was auch immer, musst du Verantwortung übernehmen. Du musst unterscheiden zwischen A und B. Für sie musst du das tun. Das ist deine Verantwortung. Ich bin froh, durch meine Oma erzogen worden zu sein, als ich Kind war. Der hat mir schon eingebläut, was richtig und was falsch ist. Dann ist sie immer rausgegangen zu der Trauerweide und hat diese mit Knoten dran geholt. Und dann hat sie gesagt, Marius, in die Schule muss man gehen. Dann, ich werde das nie vergessen, hat sie gesagt, aber weil ich dich liebe, muss ich dich bestrafen. Weil ich dich liebe, muss ich dich bestrafen. Und ich danke ihr, weil Liebe bestraft und Liebe erzieht. Die Jugend hat heute keinen Respekt mehr von niemandem. Und durch die sie nur kurz berühren, schon fallen sie auseinander. Und das ist die nächste Generation. Wir wissen nicht, wann der Herr kommt. Wir wissen, dass er bald kommt. Aber die Generationen heute greifen ineinander. Es ist nicht mehr so, diese Generation hier und diese Generation hier. Die Generationen greifen ineinander. Und was macht dann die nächste Generation? Weil wir sind nicht immer da, um die Gemeinde zu füllen. Wisst ihr, dass fast in Deutschland fast keiner mehr seinen Zehnten zahlt? Aber ich nehme es auch tatsächlich einigen gar nicht übel, denn Zehnten zahlt man ja für Evangeliumsverkündigung. Im 1. Petrus 5, 8 sagt es, seid nüchtern. Nüchtern sein ist das Gegenteil von betrunken sein. Zumindest was den biblischen Kontext betrifft. Und wir wissen, dass die Schrift uns davon warnt, trunken zu sein mit einem Wein. Und viele scheuen sich heute, wenn es um Babylon geht, immer wenn es um den Katholizismus geht, aber es geht nicht immer nur um Babylon und den Katholizismus, denn Babylon ist nicht der Katholizismus. Ist der abgefallene Protestantismus, das ist Babylon. Und wenn wir in unsere Gemeinde schauen, dann nähern wir uns nicht dem Katholizismus an, wir nähern uns den Evangelikalen an. Wir nähern uns dem abgefallenen Protestantismus an. Wir schauen immer zum Vatikan. Aber schaut nicht zum Vatikan, denn dort ist die Sünde nicht. Dort ist das Tier, das du besiegen musst, nicht. Das Tier, das wir besiegen müssen, das ist das Tier, was wir jeden Morgen im Spiegel anschauen, wenn wir im Bad sind. Das ist das Tier, was wir zuerst besiegen müssen. Es ist so easy, nach zum Vatikan zu schauen und zu sagen, dieses Tier, das ist böse. Und das Tier aus der Erde, das ist böse. Was ist mit dem Tier, den du jeden Morgen im Spiegel anschaust, wenn du deine Zähne putzt? Das Tier ist auch böse. Die Heilige Schrift ist der einzige klare Maßstab von richtig und falsch. Und man soll filtern, was wir durch unsere Sinne in uns aufnehmen. Denn das, was wir aufnehmen, sei es über Sehen, Hören, jeden Tag die Nachrichten anschauen, ist genauso in uns wie die Nahrungsbestandteile in unserem Blut. Seien sie gut oder schlecht, und sie machen uns aus. Man isst, was man isst, mit 2 S. Ja? Man isst, was man isst. Das letzte ist mit 2 S. Lass uns aufschlagen in Jesaja Kapitel 30, einen Vers, der mich schon lange verfolgt. Jesaja Kapitel 30, den Vers 21. Und hier sagt es: Und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht. Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur Rechten oder zur Linken abbiegen wollt. Und es ist nur logisch, dass es bei diesem Text Voraussetzung ist, dass ich das Wort, was ich dann hören soll, erstmal gelesen, studiert, verinnerlicht, verstanden haben muss. Und Jesus sagt in Johannes 10, 27, den Text kennt ihr, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist keine Kindergeschichte. Wir erzählen diese Sache mit den Schafen, sieht man immer so in Kinderbüchern. Das ist keine Kindergeschichte. Das ist Realität. Harte Realität. Meine Schafe hören meine Stimme.
Das ist so, wenn Eltern mit ihrem Kind zum Hauptbahnhof unterwegs sind und der Hauptbahnhof ist voller Menschen. Und das Kind läuft los, so wie die Kinder sind, die laufen los. Die sehen irgendwas Rotes, Blaues irgendwo und die rennen los. Und dann sieht man sie nicht mehr. Und die Mama ruft und der Papa rufen den Namen des Kindes. Und das Kind hört 1000 Stimmen. Jetzt gehen wir davon aus, dass es eine gute Familie ist und die Eltern sind vorbildlich, dann hören die Kinder die Stimme der Eltern sofort. Und die können blind durch die Menge gehen, weil sie hören, woher die Stimme kommt. Und sie gehen hin, sie finden den Weg durch diese 1000 Stimmen. Das ist eine ideale Beziehung zwischen uns und Gott. So muss unsere Beziehung zu Gott sein. Gott verlangt einen Glauben, der nicht sieht. Und wir haben 1000 Stimmen. Und Gott ruft uns. Und wir kennen seine Stimme. Woher kennen wir seine Stimme? Aus dem Wort Gottes. Das ist die Stimme Gottes. Jede Stimme müssen wir prüfen. Nach dem Wort Gottes. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und wir bezeichnen die Siebenten-Tags-Adventisten als die Herde Jesu, diejenigen, denen das Licht gegeben wurde für die letzte Zeit. Nicht nur, um es uns zu behalten, sondern es nach außen zu bringen. Warum gibt es dann so viel Zweifel an der Lehre? So viel Uneinigkeit in der Gemeinde? Warum so viel Kompromiss? Warum so viel falsches Verständnis und Wirrwarr in Sachen Lehre, in Sachen Doktrin? Warum wählen die einen den einen Weg und die anderen wählen den anderen Weg? Da gibt es den Bruder hinten, der ist nicht so einverstanden mit dem Heiligen Geist. Und dann gibt es den anderen Bruder, der mag Polygamie. Und dann gibt es den anderen Bruder, der mag es eher mit Männern. Oder da ist der andere Bruder, der glaubt nicht, dass Jesus Christus Gott ist, sondern ein geschaffenes Wesen. Und dann gibt es den anderen Bruder, der... Und man könnte das aneinander reihen. Und alle sind in der gleichen Gemeinde und singen Lob und Halleluja. Es gibt klare Änderungen in der Organisation der Gemeinde und ihrer Lehre, neuerdings. Habt ihr das gewusst? Wenn ihr auf der Seite der Siebenten-Tags-Adventisten, ob ihr jetzt nach Rumänien geht oder Generalkonferenz, gibt es ganz klare... Seit Corona gibt es die sogenannte Herdenimmunität. Habt ihr das gewusst? Und die Herdenimmunität beschreibt ja eigentlich eine Herde von Säugetieren. Und seitdem ich weiß, bin ich kein Säugetier, sondern ich bin ein geschaffenes Wesen im Bilde Gottes. Ich bin kein Säugetier. Es fehlt einfach praktisch und es ist gefährlich und du findest keinen mehr, sehr wenige Menschen noch und das ist schade. Es fehlt praktisch die Sensibilität zu sagen, es steht geschrieben, wir dürfen das nicht ändern. Wer geht heute noch zu seinem Bruder und sagt, hey Bruder, das, was du da machst, ist nicht okay. Wir kommen zwar in die Gemeinde, aber wir leben in Abstand zueinander. Und wir haben gar nicht gemerkt, dass dieser Abstand irgendwie entstanden ist. Wie, das wissen wir nicht, aber da ist Abstand, eine Distanz zwischen den Geschwistern. Und man kann nicht mehr kommen. Der Ehemann kann seine Frau schon gar nicht mehr ermahnen und andersrum. Der muss ja schon mal 3 Wochen beten, bevor er den Mund aufmachen kann, um sie nicht irgendwie zu verletzen. Wo ist da die Beziehung, wenn zwischen Ehemann und Ehefrau man sich schon nichts mehr sagen kann? Dann aber zwischen Bruder und Schwester. Wir führen Krieg. Und der Krieg ist real. Und umsonst schauen wir zum Vatikan, umsonst schauen wir nach Babylon, weil der Krieg ist hier. Der Krieg ist hier. Wir haben die Verantwortung, den Menschen das Licht zu bringen. Wir wurden ausgestattet mit besonderem Licht. Der Krieg ist nicht dort. Der Krieg ist hier. Und der Krieg ist bei uns zu Hause. Und dieser Krieg will uns zerstören. Das ist keine Kindergeschichte. Das ist Realität. Ich möchte euch ein paar Aussagen eines Pastors vorlesen, der in den 1980ern gelebt hat. Ein Pastor aus den 1980ern. Und er möchte und er schildert hier, wie die Gemeinde damals war. Wir sind jetzt 40 Jahre danach. Hört gut zu. Niemand kann leugnen, dass unsere traditionelle Haltung gegenüber der Weltlichkeit geschwächt worden ist. Unter dem tödlichen Einfluss des Fernsehens ist der adventistische Lebensstil ernsthaft gebrochen und kompromittiert worden. Praktiken, es ist 1980, Praktiken, die einst als inakzeptabel und untragbar im Rahmen des Adventismus gemieden wurden, werden nicht mehr zur Frage der Loyalität zum Glauben gemacht. In den meisten Fällen hat die Gemeinde keine offizielle Änderung ihrer Position angeboten, aber die Standards wurden gesenkt und sind standardmäßig verloren gegangen. Sie sind in den Annalen der offiziellen Glaubensüberzeugungen geblieben, aber der Prozentsatz der Pastoren, Verwalter und Evangelisten, die darüber predigen und sie vor den Gemeinden vertreten, hat von Jahr zu Jahr stetig abgenommen. In den Bereichen Kleidung, Ernährung, Zehnten, Kino, Kaffeetrinken, Sabbat und Ehescheidung hat die Überzeugung offensichtlich nachgelassen. Heute lässt man sich scheiden in der Gemeinde wie und neue Partnersuche, das ist ja wie in der Welt. Was er hier sagen will, hier, wir sind wie die Welt. Da gibt es keinen Unterschied. Und wir sollen uns dann Pläne machen, wie wir missionieren sollen. Ich lese weiter. Der wachsende Einfluss von Artikeln und Predigten, die auf subtile Weise die historische Wahrheit untergraben und abweichende Überzeugungen präsentieren, hat den schleichenden Kompromiss zu einem galoppierenden Problem innerhalb der Gemeinde werden lassen. Er sagt hier weiter, leider ist die Jugend, die bereits unter erheblichem Druck steht, Kompromisse einzugehen und die besonders ermutigt werden muss, standhaft zu bleiben, das Ziel eines Großteils des neuen libertären Einflusses geworden. Aber wo auch immer und wie auch immer er begonnen hat, er hat nun alle Ebenen des Gemeindelebens durchdrungen. Und was ist das vorhergesagte Ergebnis in der Gemeinde? Auf die Ursache ist schnell die Wirkung gefolgt. Wir haben den Wind gesät und ernten nun den Sturm. Und ich möchte euch an den Text erinnern, was in Galater 6, 7 steht. Da sagt es, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch gesät hat, das wird er auch ernten. Irret euch nicht. Und predigt gern über Gnade, so viel ihr wollt. Aber irret euch nicht, denn das, was der Mensch gesät hat, das wird er auch ernten. Dann sagt er hier weiter, und ich finde das, er sagt hier, durch einen unglaublichen Mangel an Mut, Grenzen zu ziehen und feste Maßstäbe zu setzen, haben wir die schönen Prinzipien verwässert, die einst unsere einzigartig Einzigartigkeit und Stärke ausmachten. Aber der schwerwiegendste Folge dieser Liebesaffäre mit der Welt ist die Abstumpfung unserer geistigen Wahrnehmung. Jetzt ist die Zeit der Ernte gekommen und der Wirbelwind hat eine Schneise in unsere geliebte Gemeinde geschlagen, die zerstörerischer ist, als wir zuzugeben wagen. Und die Tropfen sind schon zu spüren. Wenn wir nicht den Mut und die Kraft aufbringen können, uns dorthin zurückzuziehen, wo Gott die Grenze gezogen hat, wird die Verwüstung weitergehen und unser Leuchter wird uns entzogen werden. Das war 1980. 1982 war das. Und wo sind wir heute? Mit Kleidung, Ernährung, Gesundheit, Ehescheidung, Kino, Fernsehen, Filme, Spiele, Pornografie. Da ist ein Krieg in der Gemeinde. Der Krieg, unsere Augen schauen gerne zum Vatikan und wir sprechen gerne über den Vatikan und über das Tier und über Babylon und über all diese Dinge. Es ist wichtig. Aber der Krieg ist nicht dort, weil der Teufel greift nicht seine eigenen Kinder an. Der Krieg ist hier. Und der Herr sagt, was sollen wir zum Schluss machen? Wir sollen näher zusammenrücken. Näher zusammenrücken. Aber zwischen uns ist Abstand. Keiner traut sich, dem Bruder zu sagen, lieber Bruder, schau mal, ich habe das gesehen. Du, ich liebe dich. Ich möchte, dass es dir gut geht. Schau mal, findest du das in Ordnung? Wer macht das noch heute? Ich habe überhaupt kein Interesse. Und wenn Interesse besteht, besteht die Frage, ob er das überhaupt machen kann. Das ist so schade. Das ist so schade, dass wir dem Teufel erlauben, unsere Reihen auseinanderzuziehen. Wir haben keine Beziehung zu unserem Nächsten. Wir sollen Vorbild sein, Antwort sein, Licht sein, denn die Jugend fragt und wir haben keine Antwort. Und dann kommt immer die Aussage, na, wir machen das, was wir am besten können. Oder wir konnten nicht anders oder wie auch immer. Ein rumänischer Pastor hat einmal eine Predigt gehalten und er hat gesagt, das, was wir machen in unserer Mission, ist falsch. Er hat gesagt, und ich finde es ganz interessant, wie er das präsentiert, er hat gesagt, wir gehen zu den Menschen, wir machen Mission und zeigen ihnen Jesus. Und Jesus hat ja gesagt, wer mir nachfolgen will, der folge mir nach. Ja? Wenn jemand zu mir kommen will, der folge mir nach. Und er hat gesagt, sein Vater, als er klein war, und in Rumänien, da ist es schon öfters mal früher mal minus 30, minus 35 Grad gewesen, und der Schnee stand, ich hatte ein Overall an, nur mein Gesicht konnte man sehen, und wir waren draußen spielen bei minus 25 Grad. Und er ist mit seinem Vater in den Wald gegangen, der war Holzfäller. Und der Schnee war hoch. Und er mit seinen Riesenstiefeln ist vorgegangen. Und dort, wo er den Schnee niedergedrückt hat, dort ist das Kind hinterhergegangen. Und er ist nicht in den Schnee versunken. Wenn wir, die wir schon groß sind, dem sagen, der noch Milch trinkt, da ist Jesus. Der geht in den Schnee und versinkt im Schnee. Wir sind in erster Linie sein Vorbild auf Christus hin. Und er folgt, und wir haben die Verantwortung, dass er in unseren Fußstapfen geht und wir ihm Christus zeigen. Und das möchte ich euch zeigen. Schlagt mal bitte auf Matthäus 28. den Text, den wir eigentlich am besten kennen. Matthäus Kapitel 28. Und wir lesen hier, und ich wette, in den meisten Bibeln einen falsch übersetzten Text. Du hast doch einen Computer dabei. Würdest du mal die King James aufmachen, bitte?
Welchen
Vers? 19 und 20. Da sagt es hier, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Amen. So steht es im Griechischen nicht da. Denn wir taufen nicht zuerst und dann lehren wir sie. Sondern wir lehren sie und dann taufen wir sie. Aber da steht ja noch was anderes. Darf ich das mal kurz haben? Die King James Übersetzung ist die nahtloseste Übersetzung am Griechischen. Es ist die genaueste. Und hier sagt es, so geht hin und lehret alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt ein zweites Lehren. Da sagt es, und lehret sie zu halten alles, was ich euch beigebracht habe. Also das erste sind die Bibelstunden und dann kommt die Taufe und dann sollen wir ihnen zeigen, wie Gehorsam funktioniert. Also es ist nicht, alle Gewalt ist mir gegeben im Himmel und auf Erden. Geht hin und gebet ihnen Bibelstunden und tauft sie und das war's. Sondern hier steht, geht hin, gebt ihnen Bibelstunden, tauft sie und zeigt ihnen, wie man die Gesetze hält. Ist es nicht logisch, dass die Eltern ihre Kinder lehren, wie man gehorcht? Und so auch in der Gemeinde. Wenn wir Kinder in die Gemeinde bringen, Gäste in der Gemeinde bringen, dann sind wir ein Vorbild dafür, sie zu lehren, wie man gehorcht. Weil lehren ist eine Sache. Reden können wir gut. Danke. Wir Adventisten waren schon immer gute Lehrer. Wir könnten immer gut lehren. Und bei Taufen waren wir auch gut. Wir können besonders gut taufen. Aber dann kommt die Verantwortung der Gemeinde, diesen Menschen, die neu aufgenommen wurden, durch den Krieg durchzuhelfen. Ich möchte euch noch einen kurzen Absatz mitteilen. Und zwar die Inspiration, also der Geist der Weissagung hat uns gesagt und sagt uns, ist auch biblisch, dass weltliche Konformität zu einer entsprechenden Unfähigkeit führen wird, also je näher wir Pakt mit der Welt leben und sie dann wie die Welt, in Kleidung, in Ernährung, in Lebensstil, in Sexualität, in der Ehe und so weiter. Das führt zu einer entsprechenden Unfähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Dies öffnet die Tür zu lehrmäßigen Zweifeln und zur Unsicherheit im Glauben. Und zu einem Begriff, der heute die neue Theologie genannt wird. Schon mal gehört? Die neue Theologie? Und unsere Gemeinden, sie sind von der neuen Theologie ebenso durchdrungen wie von der Weltlichkeit. Also eins von beiden. Entweder ist es die Weltlichkeit oder es ist Extremismus, Fanatismus. Und wir wissen, einen von den 8 Ärzten ist Mäßigkeit. Die Dosis macht das Gift. Niemand sollte überrascht sein, dass die beiden Zustände jetzt Seite an Seite in der Gemeinde existieren. Es existiert entweder oder miteinander die Weltlichkeit oder die neue Theologie. Und das, was ein Ende dieser beiden machen wird, sind nicht wir, weil wir es nicht können, weil wir blind sind, sondern die Sichtung. Und der Herr schickt Sichtung. Und er wird die Grenze ziehen. Es geht hier nicht um Angstmacherei, es geht hier um Realität. Er muss Sichtung machen, um diejenigen, die sich für ihn entschieden haben, zu beschützen. Er muss eine Schneise durch die Gemeinde machen. Er muss Spreu und Weizen voneinander trennen. Er muss das bringen, weil er liebt, muss er das bringen. Und ich glaube, liebe Geschwister, bei den Gräueln, die in unsere Gemeinde Einzug finden, wir dürfen unsere Augen nicht verschließen. Wir dürfen denen nicht wie Pilatus sein. Noch einen letzten Punkt möchte ich euch zeigen und dann schließe ich. Lasst uns aufschlagen Matthäus 26, die Verse 1 und 2. Matthäus Kapitel 26, die Verse 1 und 2. Wir hatten auch das Thema ein bisschen in der Sabbatschule heute Morgen. Und hier sagt Jesus, und es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hatte, also es ging um die Endzeitrede, in Kapiteln 24 und 25, sprach er zu seinen Jüngern und sagte folgende Worte. Ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Ihr wisst. Und was hat ihnen dieses Wissen gebracht? Wir wissen als Adventgemeinde sehr viel. Und die Adventgemeinde hat die Tendenz, Wissen und Erkenntnis mit Glauben zu vertauschen. Wir wissen sehr viel, wir können großen Kampf, Patriarchen und Propheten, Propheten und Könige, das Wirken der Apostel, das Leben Jesu, die Zeugnisse, so viel. Wir wissen alles über Erziehung, über Ehe, über Partnersuche, über Partnerauswahl, Kinder, Kindererziehung. Wir wissen Unmengen an Wissen. Und Jesus sagt hier den Jüngern, die mit ihm 3,5 Jahre gegangen sind, gegessen haben, geschlafen haben, Lazarus auferweckt haben, Wunder gesehen haben. Er sagt ihnen zu ihnen, ihr wisst, dass in 2 Tagen das Passa ist. Und als das Passa kam, verließen ihn alle. Ich möchte schließen mit einer Begebenheit oder beziehungsweise mit einer Info. Wisst ihr, was das Wort Gemeinde bedeutet? Es kommt vom Begriff Ekklesia, ja? Und es kommt vom altgriechischen Begriff Echalao oder Ekalao. Und das beschreibt, und das Ekalao war im alten Sparta oder in den Staatsstaaten Griechenlands, war das ein Ort, wo sich die freien Männer außerhalb der Stadt trafen, um Entscheidungen zu treffen. Da durften keine Kranken hin, da durften keine Frauen hin, da durften keine Kinder hin und da durften keine Sklaven hin und auch nicht Schwache und Alte hin. Da durften nur Männer hin, die verantwortlichen Männer der Stadt, die Land besaßen, die ohne Land durften auch nicht hin, die Land besaßen, die gingen zu diesem Ort, um Entscheidungen für die Zukunft zu treffen für ihre Gemeinde. Und diesen Ort, wo diese freien Männer sich trafen, um Entscheidungen zu treffen für die Gemeinde, diesen Ort bezeichnet Jesus als die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo freie Männer von der Sünde, zusammenkommen, um Entscheidungen zu treffen für ihre Frauen, für ihre Kinder, für die Integrität, die Entscheidungen zu treffen für die Kranken, für die Schwachen. Und sie waren nicht landlos, denn wir haben ein Land im Himmel. Und diese freien Männer müssen heute zusammenkommen. Hier in dieser Gemeinde, in unserer Gemeinde, müssen freie Männer zusammenkommen, die diese Entscheidungen treffen können. Und diese Entscheidungen, muss ich euch sagen, treffen müssen. Für das Wohl der Gemeinde, für das Wohl der Jugend, für das Wohl der Frauen, für das Wohl der Schwachen und für das Wohl der nächsten Generation. Das ist unsere und eure Verantwortung, wenn ihr freie Männer seid. Ich möchte schließen mit Galater 6, 7. Irret euch nicht, denn Gott lässt sich nicht spotten. Jeder wird ernten, was er gesät hat. Amen. Lieber himmlischer Vater, du bist im Himmel. Wir kommen als deine Kinder vor deinem heiligen Thron der Gnade und der Gerechtigkeit. Herr, wir schauen um uns herum und es ist alles in Brand. Unsere Augen können es nicht sehen, aber der Krieg, der klopft an unserer Haustür. Unsere Familien, wir als Geschwister, müssen zusammenhalten. Wir müssen auf dich schauen. Die Kraft kommt von dir, wir können das nicht selbst produzieren. Wir können dich nur bitten, lass uns morgens aufstehen und den Tag in deine Hände legen. Uns dir deinen Willen annehmen und unseren Willen dir übergeben. Als der Krieg in Jesu Leben stattfand, sagte Herr, nicht wie ich will, sondern wie du willst. So gib uns Augen, die sehen, und Kraft und Mut, die nötigen Schritte zu gehen. Wir legen alles in deine Hände, o Herr. Wir sind nichts und du bist alles. Und hilf uns, Vorbild zu sein, denen, die wir in die Gemeinde bringen und auch denen, die Kleinen, damit sie uns, wenn sie können, uns nicht verlassen. Hilf uns, o Herr, einzusehen, dass wir Verantwortung haben. Wir danken dir, dass du bei uns bist, mitten unter uns bist und hilf uns als Gemeinde, Geschwister, zusammenzurücken, einander zu helfen, einander zu ermahnen, einander zu lieben, miteinander zu beten, miteinander zu essen. Und so wirst du uns erfüllen mit deinem Geist und dann werden wir Licht sein. Danke, Herr, dass du mitten unter uns bist an diesem Sabbattag. Und wir legen alles in deine Hände im Namen Jesu. Amen.